Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Esculap Academy. Dieses Mal zum Thema OP-Koordination. Der Alltag im Operationssaal ist anspruchsvoll. Kann der Eingriff stattfinden? Ist ausreichend Personal vorhanden? Was, wenn es kurzfristige Krankmeldungen gibt? Für die OP-Planung gilt, sie muss zuverlässig und in der Lage sein, auf Veränderungen schnell und kompetent zu reagieren. Zu Gast bei Medizin aufs Ohr, Lava Truckenmüller, Funktionskoordinatorin am Charité-Campus Virchow-Klinikum. Sie trägt die Verantwortung für 280 Mitarbeitende und 15 Bereichsleitungen im OP-Funktionsdienst. Und sie ist zuständig für die operative Steuerung von 32 OP-Sälen inklusive Außenstellen an der Charité. Lava Truckenmüller studierte zunächst Medizin, absolvierte dann ein Studium in Business Administration mit dem Schwerpunkt Gesundheits- und Sozialwesen. Im Podcast erzählt sie, worauf es im OP ankommt, was in der Zukunft wichtig wird und warum Unternehmenskultur im Krankenhaus kein Beiwerk ist. Medizin aufs Ohr, dieses Mal mit Lava Truckenmüller. Sie ist Funktionsdienstkoordinatorin am Charité-Campus Virchow-Kliniken in Berlin. Hallo in die Hauptstadt.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Frau Truckenmüller, wir müssen, glaube ich, mal starten mit einer Jobdescription. Wie sieht die Stellenbeschreibung aus einer Funktionsdienstkoordinatorin? Manche mögen sich darunter nicht richtig was vorstellen können.
Ja, mein Job ist im Grunde eigentlich Chaos unsichtbar zu machen.
Okay.
Bedeutet im Grunde, mein Job ist es, den gesamten OP-Betrieb zu steuern. Das kann man, wenn man mag, in vier Kernaufgaben unterteilen. Das ist beispielsweise einmal Personal koordinieren. Personal meint hier konkret die OP- und Anästhesiefunktionsdienst. Wer arbeitet mit wem, wann, wo und in welcher Qualifikation? Welche Neuzugänge haben wir? Wo setze ich die Praktikantinnen, die Hospitantinnen ein? Und das tatsächlich in ja, ständiger, dynamischen Veränderung, sprich Personalausfall und Notfallaufkommen. Dann gibt es halt den Ablauf steuern. Also das ist das, was ich glaube, die meisten drunter was vorstellen können, und zwar den OP-Programm umsetzen und auf Ausfälle und Störungen im Prozess gezielt, aber auch sofort zu reagieren. Und reagieren bedeutet eigentlich hier, das so schnell wie möglich zu beheben und dass der OP-Betrieb wieder nahtlos weitergeht. Wir bewegen uns im OP, da sind ganz viele Schnittstellen, also gehört Schnittstellenmanagement auch dazu. Bedeutet ganz, ganz enge Absprache mit den Chirurginnen, mit den Kliniken, mit der Anästhesie, mit der Pflege, aber auch Medizintechnik, Reinigung, Hygiene. Also ja, die Liste ist sehr, sehr lang. Und das Ganze irgendwie, obwohl die ganzen Schnittstellen da sind, eine Stabilität zu sichern. Bedeutet, kurzfristige Engpässe sofort lösen, was ich gerade gesagt habe, ne? Notfallaufkommen. Aber auch Raumlufttechnik, Medizintechnik, Personalausfall. Und das beansprucht tatsächlich meine meiste Zeit und auch meine meisten Nerven. Siebe zum Beispiel, defekte Geräte. Und gleichzeitig zu schauen, dass eben ich trotzdem langfristige Strukturen aufbauen kann, indem eben ja Entwicklung möglich ist. Am Ende geht es eigentlich darum, Patientenversorgung, Wirtschaftlichkeit und Teamstabilität gleichzeitig sicherzustellen. Und das meistens, bevor die Mitarbeiter da sind und bevor der Betrieb eigentlich losgehen kann.
Das heißt, wir müssen früher anfangen zu arbeiten. Was qualifiziert eigentlich für diesen Job? Wie kamen Sie dazu? Das ist ja, glaube ich, im Großkrankenhaus natürlich eine wahnsinnig, wie wir gerade gelernt haben, notwendige Stelle. Aber auf der anderen Seite vielleicht in kleineren Häusern etwas, was vielleicht so ein bisschen exotisch wirkt noch. Also wie sind Sie selber dahin gekommen, das zu machen?
Also OP-Management gibt es schon länger in ganz vielen größeren Krankenhäusern. Wie ich dazu gekommen bin, das ist eigentlich ganz spannend. Ich bin nach Berlin gezogen und wollte schon immer in den OP nach meiner Ausbildung. Und als junge Frau ist man ja voller Ideen und Begeisterung. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich mich für den OP nicht nur begeistert, sondern auch die Prozesse sehr interessant finde. Ich habe das so ein bisschen fehlinterpretiert, habe dann angefangen, Medizin zu studieren und habe gemerkt, ja, toll, Testate bestanden, aber ich hatte keinerlei Glücksgefühle dabei.
Ah ja.
Und also gar nicht. Also es war spannend, das Medizinstudium ist sehr, sehr interessant, aber ich hatte nicht diese Euphorie, die ich im Prozess hatte oder im Geschehen, und habe dann sehr schnell geswitcht auf das Managementstudium. Und habe relativ jung eine stellvertretende Funktion bekommen, also für Unfallchirurgie und Neurochirurgie. Und innerhalb kürzester Zeit war ich ganz schnell auf dieser Position. Also nachdem ich 2 Jahre schon in Stellvertretung war, habe ich mich dann auf diese Stelle beworben damals und habe sie dann bekommen. Noch während meines Studiums. Mein Studium habe ich dann parallel absolviert. Und so ist das eine zum anderen gekommen. Also meine Stärken liegen ja daran zu führen. Und so hat sich das Ganze ergeben.
Vielleicht auch noch mal ein Blick über die Schulter, weil wir das noch gar nicht verraten hatten. Ich ahne eine große Zahl, denn wir befinden uns ja in der Charité in Berlin. Und das ist ja bekanntermaßen eines der größten Krankenhäuser der Republik. Über wie viele OPs reden wir eigentlich, die Sie zu koordinieren haben wie ein Sack Flöhe?
Also um die zwischen 27 und 32 OP-Säle und dann 4 bis 5 Außenstellen, ja. Also ich trage Verantwortung für 280, 300 Mitarbeitenden und 15 Bereichsleitungen.
Ja. Sie haben das eben schon so ein bisschen angedeutet, was die Nadelöhre sozusagen sind. Nämlich, es wird eine Person krank. Aber es kann ja auch eine Patientin, ein Patient ausfallen beispielsweise. Es kann der OP medizintechnisch nicht bereit sein für das, was operiert werden soll. Also würden Sie sagen, Sie betreiben ständiges Krisenmanagement?
Das kann man so verstehen, ne? Also ja, ist so. Vor allem mit Blick auf all das, was Sie jetzt gesagt haben. Wir haben Personalmangel, wir haben Gott sei Dank nicht so viele Ausfälle im Betrieb, ne? Sonst hätten wir echt ein Problem. Der Betrieb an sich funktioniert. Meine größten Herausforderungen ist tatsächlich das Personal, Personalmangel, weil da habe ich die meisten Ausfälle. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie ich denn damit umgehe, man muss in 3 Etappen denken, weil Personalmangel löse ich nicht nur kurzfristig, sondern das muss man strukturell lösen. Ich arbeite eben immer kurzfristig stabilisieren. Das ist das, was Sie gesagt haben. Fällt aus, was mache ich jetzt? Dann mittelfristig steuern und da muss ich langfristig Strukturen verändern. Und kurzfristig bedeutet hier Notfallmanagement oder extremer Ausfall. Davon sind wir tatsächlich mal mehr, mal weniger betroffen. Mhm. Ziel ist es, den OP-Ablauf trotzdem aufrechtzuerhalten und Patientenversorgung. Das ist mein Ziel in dieser Kurzfristigkeit. Bedeutet für mich, ich muss jetzt priorisieren, natürlich in Absprache mit den Kliniken, was medizinische Dringlichkeit ist. Dann muss ich eben schauen, dass Säle gegebenenfalls reduziert werden, statt dass ich Chaos weiterlaufen lasse. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Personal flexibel zu verschieben über die Bereiche hinweg. Und Sie haben ja gerade gesagt, Charité ist ein großes Haus. Wir können also campusübergreifend auch Mitarbeiter einsetzen. Und was für mich als kurzfristige Lösung eigentlich entscheidend ist, als Führungskraft, eine Hands-on-Mentalität zu haben, bedeutet, ich selbst bin präsent vor Ort. Ich unterstütze, wenn nötig. Also ich greife schon aktiv ein, damit eben der Betrieb stabil bleibt. Aber das darf, und das muss mir auch klar sein, das darf kein Dauerzustand sein. Mittelfristig ist es, diese Muster jetzt zu erkennen, die dazu führen, dass ich ständig diese Herausforderung habe. Und da ist halt mein Ziel, das Problem zu verstehen und nicht nur kontinuierlich, wie Sie jetzt gerade so schön gesagt haben, Krisenmanagement zu betreiben. Weil ich muss dann steuern, ich muss dann schauen, wie kann ich das einlenken? Dann gucke ich mir die Zahlen an. Wie ist denn die Krankheitsquote? Ist es saisonal bedingt? Ist es aufgrund der Belastungsspitze, die gerade da ist? Ich muss dann Dienstpläne prüfen. Ist es realistisch aufgestellt oder habe ich hier ja schön gerechnet? Und naja, gezielte Umverteilung der Ressourcen. Also ich arbeite schon datenbasiert, nicht nur nach Gefühl. Gefühl mache ich auch, aber ich brauche immer diese Untermauerung der Zahlen, aber auch diese Zahlen, diese Daten, die müssen im Alltag auch Wirkung zeigen. Deswegen muss ich dann auch langfristig die Struktur verändern, wobei ich hier deutlich sagen muss, langfristig in 10 bis 15 Jahren brauchen wir die Politik und da sehe ich die Politik in großer Verantwortung. Aktuell versuche ich schon, dass es langfristig unabhängig und stabil bleibt, zum Beispiel durch die Personalmatrix, die ich erstellt habe und eingeführt habe, damit wir Transparenz schaffen für alle Mitarbeiter, mit denen ich zusammenarbeite, sprich die Bereichsleitungen. Ich habe meine Bereichsleitung auch befähigt, eigenständig zu steuern. Das gehört auch dazu, eben einen Prozess langfristig zu verändern und ja, Mitarbeiter zu stärken.
Lass uns über diese Personalmatrix nochmal sprechen und auch mit einer Perspektive. Ich glaube, dass Sie derzeit mit Excel arbeiten, das aber in der Perspektive durchaus eine gute Portion KI damit eingreifen kann. Man muss sich ja vorstellen, Sie haben ja knapp 300 Menschen im Alltag zu koordinieren. Das ist ja kein Pappenstiel und es geht ja nicht darum, irgendwelche metallischen Werkstücke zu produzieren am Fließband, sondern es geht ja um Menschenleben letztendlich.
Ja, also der dynamische Dienstplan, sage ich dazu. Und das bedeutet eigentlich für mich, dass Personalplanung nicht einmal erstellt wird und dann nur noch verwaltet wird, sondern aktiv gesteuert wird, zum Beispiel auf Basis von Bedarf, wie viele Seele habe ich, von Qualifikation der Mitarbeitenden und die aktuelle Situation, notfallbedingt Pausenablösung, kurzfristige Ausfälle. Und ich habe dafür eben eine digitale Personalmatrix entwickelt und auch implementiert, die wir seit 4 Jahren auch anwenden. Und im Grunde läuft, das ist aber keine KI. Also könnte ich eine KI programmieren, wäre ich, glaube ich, woanders. Aber im Groben ist es nämlich so, dass ich die Dienstpläne nehme, die Rohdaten nehme als Grundlage und bereinige diese Daten in Excel, indem ich durch eine Programmierung über Makros, nennen sie sich, einen Button drücke und dann fängt das Programm an, das Ganze zu bereinigen in beispielsweise Qualifikation, Verfügbarkeit und das jeweils angepasst in den Bereich. Das Ganze wird dann in einen Tagesplan überführt, in einen sogenannten One-Pager, weil das ist für die Tageskoordination eigentlich ein Game-Changer, wenn ich 100 bis 120 Mitarbeiter auf einen Blick, auf ein Blatt sehe und direkt identifizieren kann, wo sie alle sind.
Kann ich mir sofort vorstellen, klar.
Ja, das war früher, also wo ich angefangen habe, war das Ganze noch auf, ja, händisch wurde das eingepflegt und naja, man konnte die Dynamik nicht so anpassen. Das habe ich jetzt geändert mit dem Team und die dynamische Anpassung findet tatsächlich durch die Bereichsleitung statt. Im Background, also im Hintergrund, weil ich das Ganze auf Teams hochgeladen habe, damit eben alle drin arbeiten können und kurzfristige Änderungen steuerbar sind. Und ich sehe das dann auch sofort und brauche kein Papier dafür. Was dadurch jetzt anders wurde, ist, wir sind jetzt weg von: Wer ist überhaupt heute da?
Genau. Also muss man jeden Tag von null anfangen, so war es traditionell. Ne? Irgendwie kann ich mir das vorstellen. Mensch, XY ist krank oder was, OP ist nicht verfügbar oder sowas und das dann jetzt auf einen Blick macht total Sinn, klar.
Ja, klar. Und jetzt sind wir da. Wer wird wo am sinnvollsten eingesetzt? Und das macht nicht nur ich, sondern gemeinsam mit den Bereichsleitungen. Dadurch konnten wir bereits übergreifend planen, transparenter arbeiten und ja deutlicher flexibel mit dem Personal umgehen und auch schneller reagieren. Ich finde auch, dass ein entscheidender Effekt dabei war, dass wir unsere Leasing-Abhängigkeit dadurch reduziert haben. Wir hatten Monate Leasing frei an einem der größten Standorte, was bei Personalmangel tatsächlich ein sehr schöner messbarer Wert ist für eine sehr gute Führung. Und ich finde, dass der dynamische Dienstplan war für mich nicht nur ein Tool, sondern die Grundlage, um eben den OP von Abhängigkeit von Personal zu einem steuerbaren System zu entwickeln. Und der Schlüssel war, die Leitungen hier mitzunehmen und ihnen zu zeigen, welchen Nutzen vor allem auch sie dadurch haben und deren Input, was sie ja durch ihre Fachlichkeit mitgebracht haben, haben wir für alle genutzt, also Schwarmintelligenz gut ausgenutzt.
Sie haben das Stichwort Politik vorhin angesprochen. Natürlich möchte ich da auch ein Wort noch hören von Ihnen, aber zunächst mal etwas, was Ihnen, glaube ich, sehr am Herzen liegt, nämlich auch mit der Kultur im Haus zu arbeiten, in einem großen Krankenhaus. Und das korreliert, das hat ja eine Menge zu tun mit Personalengpässen. Das ist ja nicht nur die Demografie, das ist nicht nur die Generation X, die plötzlich lieber Influencerin sein will, als im Krankenhaus zu arbeiten, sondern das hat ja mit althergebrachten Strukturen zu tun, mit großer, großer Arbeitsbelastung. Und diese Sinnfrage, warum mache ich das eigentlich, warum gebe ich mir das? Krumme Arbeitszeiten, sehr schwierige Situationen im Alltag und so weiter. Und hier ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, auch wenn es inflationär gebraucht wird in der Arbeitswelt derzeit, über Empowerment zu reden, über Unternehmenskultur zu reden, um Menschen tatsächlich an einen Organismus Krankenhaus binden zu können. Was machen Sie da?
Eigentlich ist eins klar, Führung hat sich total verändert. Früher waren eben autoritäre Stile und leider auch Demütigungen keine Seltenheit im OP. Ich habe das ja selbst als junge Frau erlebt. Ich komme da mit 21 in den OP-Saal und da ist man unsicher, schüchtern und macht auch Fehler. Ne? Auch hier wären wir beim Thema positive Fehlerkultur. Und bei einem kleinen Fehler da vor versammelten Team bloßgestellt zu werden, das ist einer der schlechtesten Führungsziele, die ich jemals gesehen habe. Und meiner Meinung nach, vor allem mit Blick auf Generationen, jüngeren Generationen, das ist nicht mehr tragfähig.
Absolut nicht.
Gar nicht. Und ich wundere mich, dass es so lange durchgegangen ist. Und ich finde, wir müssen uns von der Vorstellung mal lösen, dass Fachexzellenz, was ja viele Leitungen haben oder eben Führungskräfte auch haben, dass es automatisch eine gute Führungskraft bedeutet. Das ist schon lange nicht mehr ausreichend, ja. Fachkompetenz, weil ich finde, heute brauchen wir Fachkräfte mit einer sehr, sehr hohen Sozialkompetenz, die lösungsorientiert arbeitet, das Gesamtsystem einfach im Blick hat und vor allem den Menschen entwickeln möchte und kann. Das ist dieses Empowern. Und gerade im OP, der eben sehr sensibel ist und auch und manchmal auch ja ein politisches Umfeld ist, braucht es eine gewisse Form von Diplomatie. Also klare Entscheidungen treffen können, aber gleichzeitig ein gutes Gespür haben für Menschen und Situationen. Und das fehlt ein bisschen im Gesundheitswesen, ist mein Eindruck.
Ja, idealtypisch ist natürlich eine OP-Besetzung ein Team, wo die Hierarchie nicht die erste Geige spielt. Ich glaube, eine Hutträgerin, ein Hutträger im OP, mutmaßlich die Ärztin, der Arzt, wird es geben müssen natürlich. Das ist auch Ihr Verständnis, oder?
Auf jeden Fall. Also ich weiß schon, wie die aktuellen Situationen einfach bundesweit ist, dass Hierarchie immer noch ein großes Thema ist. Ich finde auch gerade im OP haben wir ja Strukturen, die halt so historisch gewachsen sind und Hierarchien und Routinen, die einfach auch nicht ohne Grund existieren. Es gibt schon einen Sinn, warum es die gibt. Zum Beispiel im Notfall muss es einen geben, der den Ton angibt und vor allem so kurze, klare Worte findet. Das ist ja sehr stark hierarchisch manchmal und das muss in dem Fall auch so sein und das ist richtig. Mein Ziel ist es auch gar nicht, irgendwie die Hierarchie abzuschaffen, sondern sie sinnvoll zu nutzen und dort aufzubrechen, wo sie eher Zusammenarbeit behindern oder blockieren. Ich arbeite ja wenig über Konfrontation, sondern eher so über Struktur verändern. Also ja, durch die Transparenz, die ich geschaffen habe, also zum Beispiel Personalmatrix, gemeinsam Entscheidungen treffen und eben die Werte, die ich dann sehe, mit allen zu teilen. Und der Effekt ist, dass Hierarchie automatisch an Starrheit dann verliert, weil es eben ja eine Struktur gibt, die das Ganze so ein bisschen entkräftigt. Verstehen Sie, was ich meine?
Das leuchtet ein, absolut, absolut. Und es geht nicht darum, statt Skalpell zu sagen, reichen Sie mir das Skalpell bitte, weil dafür mutmaßlich im OP gar keine Zeit ist. Aber dass zum Beispiel die Lautstärke dieses einen Wortes dann überdacht wird, dass es halt nicht geschrien wird im OP.
Genau, das ist mir auch sehr wichtig. Und da muss man eben einmal mit demjenigen sprechen. Zwar nicht intraoperativ, ich meine, der Drops ist dann gelutscht. Dann muss man eben als Führungskraft die Situation einschätzen. Und eine Kultur im Team schaffen, dass über solche Situationen gesprochen werden. Und das Wichtige ist hier, gar nicht klagend zu sein. Ich meine, jeder hat doch Verständnis dafür, wenn der Operateur gerade am Tisch ist und es fängt an zu bluten, dass er keine Zeit für Danke und Bitte hat und eben sich mal kurz im Ton vergreift, da sagt keiner was. Aber kommt das immer wieder vor bei routinierten Eingriffen oder hat man den Eindruck, es ist doch eher was Persönliches, muss man da schon rein?
Ja. Ich finde das ganz wichtig, das zu trennen. Die Urgency, also die Dringlichkeit, die natürlich per se im OP herrscht, und das zu trennen von diesem Imperativ, von diesem Lautsein, von dieser starren Hierarchie. Und das haben Sie natürlich fantastisch erklärt jetzt. Politik, ein ganz kurzes Wort. Wir haben jetzt gerade eine Krankenhausreform politisch verabschiedet, Leistungsklassen, ein unfassbares Ungetüm. Viele Elemente werden bis 2030, 32, 35 realisiert werden können, wenn sie denn realisiert werden. Eine richtige Einladung für die Fachkräfte der Zukunft, die gerne im OP arbeiten wollen, sei es pflegerisch oder ärztlich, ist das alles nicht, oder? Also die Reform, die ja im Prinzip reagiert auf Kostendruck und auf Einsparung, Ambulantisierung, Telemedizin, Budgets werden kleiner und so weiter, ist nicht so richtig das Versprechen für junge Leute, in den Job drängen zu wollen.
Ich finde, die Politik reagiert immer kurzfristig. Ich habe immer den Eindruck, ich versuche von meinem Mikrokosmos in deren Kosmos mich reinzudenken. Und ich habe immer den Eindruck, die haben gerade den Druck, dass es kein Geld gibt. Und jetzt reagieren die kurzfristig darauf. Und meine Frage ist, war das vor ein paar Jahren nicht schon klar? Warum ist das denn jetzt erst? Wieso reagiert man denn jetzt erst? Und das ärgert mich tatsächlich. Und das ist ein emotionales Thema, was ich hier gar nicht so eigentlich beantworten möchte, weil ich da sehr emotional werde, auch mit den Nachzahlungen der Krankenhäuser, was Sie ja wahrscheinlich auch gelesen haben. Natürlich. Weil die Mitarbeiter nicht alles bis aufs Kleinste dokumentiert haben. Ich meine, es gibt Studien, wo belegt wird, dass Ärzte und Pflegepersonal 40-50% ihrer Zeit mit Dokumentation verbringen. Da frage ich mich, wo war die Politik, um das einmal zu verbessern? Und jetzt reagiert die Politik, indem sie uns noch schmalere Leitplanken gibt. Also ich bin keine Politikwissenschaftlerin, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich habe gerade nur den Eindruck, der Druck steigt und wir müssen damit gucken, wie wir damit umgehen sollen. Die Ansätze sind nicht richtig. Und wenn Sie jetzt sagen, was ist jetzt mit der jüngeren Generation? Ich glaube, und da komme ich jetzt dazu, Dankeschön für diese Thematik. Jetzt versuche ich mich mal zu entemotionalisieren.
Sehr gut.
Ich glaube nicht, dass der Beruf im OP, also Pflege, OTA, ATA oder auch der Arztberuf, unattraktiv geworden ist, sondern die Herausforderung liegt in den Rahmenbedingungen. Und das erschwert uns gerade so viel. Und da ist, muss ich ehrlich sagen, die Politik dran schuld. Die jüngeren Generationen stellen ganz andere Anforderungen. Ich meine, die wollen Planbarkeit, die wollen sich selbst entwickeln und mitgestalten. Dafür haben wir aber eigentlich keine Gelder, wenn wir ehrlich sind. Wenn die Leute kommen, sollen sie so schnell wie möglich eingesetzt werden. Wenn wir es schaffen, diese Strukturen entsprechend anzupassen, wird das Gesundheitswesen eigentlich ein sehr, sehr attraktiver und auch sinnstiftender Arbeitgeber oder Arbeitsbereich bleiben für junge Leute. Aber aktuell sehe ich die Politik dahin, genau, dass sie das alles gerade zerstört.
Medizin aufs Ohr ist ja ein Podcast der Aesculap Akademie. Die Aesculap Akademie hat sich der Weiterbildung im ärztlichen Bereich, aber auch im pflegerischen Bereich verschrieben, macht entsprechende Weiterbildungsangebote. Was wäre in Ihrem Schuhkarton drin als Wunschthema für Weiterbildung? Wir haben ja einen ganz breiten Fächer, ganz kurz gestreift, Digitalisierung, KI, was da auf uns auch im Healthcare-Bereich auf uns zurollt, aber eben auch diese Kulturthemen, die Ihnen eben auch so wichtig sind. Was wäre so ein Wunschseminar, wo Sie Ihre Leute gerne hinschicken würden?
Also ich finde Weiterentwicklung für Führungskräfte im Gesundheitswesen, die sind kein nice to have mehr, sondern eine Grundvoraussetzung, um jetzt den steigenden Anforderungen, die durch die Politik auch geschaffen ist, und gerecht zu werden. Und vor allem die Komplexität im OP, im Gesundheitswesen nimmt ebenfalls zu. Und nicht nur medizinisch, sondern vor allem organisatorisch und jetzt auch personell. Gleichzeitig verändert sich ja auch die Erwartung der Mitarbeiter. Wir haben hier ganz viel Druck. So. Und dazu zählen, wir haben mehrere Generationen in einem Team. Das heißt, vielleicht wäre es gut, dass man einmal die Generationen kennenlernt und versteht, wie sie denken und wie das Verständnis zur Arbeit ist. Dann haben wir auch mehr Anspruch an Führung. Führung heißt nicht mehr autoritär zu sein, sondern eben Mitarbeiter zu verstehen und weiterzuentwickeln. Bedeutet Menschen entwickeln, Konflikte auch professionell lösen und Veränderungsprozesse begleiten und eben dennoch das Ganze wirtschaftlich betrachten. Und ich glaube schon, dass das gelernt werden muss. Ich selbst habe es nämlich erlebt, wie entscheidend das ist. Also viele Dinge lernt man nicht einfach automatisch im Alltag und schon gar nicht, wenn man Fachkompetenz hat, sondern bewusst, wenn man sich mit Führung auseinandersetzt. Ich habe zwar früh gelernt, was Führung heißt. Ich bin die Älteste von 8 Kindern und musste dementsprechend früh Verantwortung nehmen. Aber so richtig klar wurde es mir tatsächlich erst durch das Managementstudium und die Ausbildung zur Deeskalationstrainerin, weil das Ganze nochmal wissenschaftlich und auch theoretisch untermauert worden ist. Und was ganz wichtig ist, gerade mit Blick auf Personalmangel und Veränderungsdruck, muss es kontinuierlich sein.
Das heißt also, einmaliges Coaching ist nicht genug. Verstehe.
Das muss kontinuierlich, weil die Zeit verändert sich doch auch. Ja. Wir haben ständig neue Ereignisse. Ich meine, die KI ist auf einmal da gefühlt, obwohl es eigentlich vor 3 oder 4 Jahren hieß, ja, da gibt es jetzt ChatGPT, keiner hat es ernst genommen. Auf einmal sprechen wir davon, KI kann ganze Texte übernehmen, KI kann Dienstplangestaltung machen. Es ist sehr schnellliebig, das Ganze. Und deswegen finde ich, dass eine Ausbildung oder eine Weiterbildung auch kontinuierlich begleitet wird, dass Führungskräfte Pflichtfortbildungen haben. Wir haben ja Pflichtfortbildungen im Gesundheitswesen, zum Beispiel eine Reha-Fortbildung. Und ich glaube, es wäre auch sinnvoll für Führungskräfte, so eine Art Pflichtfortbildung in Kommunikation zu machen, Sozialkompetenzen.
Super spannend, das Thema. Und das wäre ganz gewiss wünschenswert auch. Und ich fand den Aspekt jetzt wirklich spannend, dass Sie sagen, es ist ja nicht gegeben, dass wenn ich ein exzellenter Arzt, eine exzellente Ärztin bin, dass ich die Generation Z verstehe mit ihren Bedürfnissen, sogar mit ihrer Sprache, die vielleicht dann despektierlich empfangen oder empfunden wird, obwohl sie das gar nicht ist, sondern einfach einen neuen Code sozusagen darstellt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da im OP auch witzige Szenen stattfinden, aber eben auch welche, die sehr ernst sind und auf Missverständnissen beruht. Und das wegzubekommen, wäre natürlich ganz, ganz fantastisch. Frau Druckenmüller, wir enden Medizin aufs Ohr immer mit einer eben lustigen Geschichte oder mit einer Anekdote aus dem eigenen beruflichen Erleben. Was würden Sie uns da gerne erzählen?
Ich würde gerne was erzählen in meiner Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin. Das war auch ein sehr prägendes Erlebnis für mich. Es war witzig, aber auch erhellend. Da gab es ja früher Stationsstützpunkte, gibt es immer noch, aber nicht so streng wie in der Form wie damals. Und da war ich bei der Schwester, keine Ahnung, ich nenne sie mal jetzt Bertha. Und sie sagte, Lava, kannst du mir mal bitte den Herrn Müller, Beispiel Herrn Müller, bringen? Und ich war im ersten Ausbildungsjahr und gehe dahin in sein Zimmer. Er guckt mich schon sehr verwundert an. Ich so, Herr Müller, wir müssen jetzt zur Schwester Bertha. Und er hat mich schon wirklich ganz komisch angeguckt. Da hätten bei mir schon die Alarmglocken angehen sollen. Und da hatte ich gelernt, wie man kinästhetisch die Patienten zum Beispiel in den Rollstuhl bringt. Und ich habe da total meine kinästhetischen Übungen alle angewandt und war dann ganz, ganz stolz darauf, dass ich den Herrn Müller auf diesen Rollstuhl ganz alleine befördert habe mit meiner 1,58 Meter und bin dann zum Schwesternstützpunkt und sage, hier ist Herr Müller. Dann guckt mich Bertha an und sagt, Lava, ich meine die Akte.
Wunderbar.
Ja, aber ich fand das so.
Wunderbar.
Das war witzig und unangenehm zugleich.
Ja, natürlich.
Und so ist es halt täglich. Ne? Man muss echt aufpassen und konkretisieren, was man sagen möchte.
Ja. Also Bertha hätte ich gerne in die Augen geguckt in diesem Moment, wo Herr Müller dann im Rollstuhl dann vor ihr war. Auf der anderen Seite würde ich durchaus sagen, das ist auch verschulden von Schwester Bertha gewesen. Denn sie hätte sich ja auch klar ausdrücken können.
Das stimmt. Ich war froh, dass sie mich nicht bewertet hat am Ende. Das war dann alles okay.
Genau. Vielen herzlichen Dank, Laura Druckenmüller, für dieses tolle Gespräch über die Entwicklung in den OPs, in der Charité und was es bedeutet, das belastbar zu planen. Ich wünsche Ihnen weiterhin die große Energie, die Sie ja auch versprühen für diesen Job, für diese Führungsaufgabe. Und natürlich auch, dass sich eben die Kultur im OP so ein bisschen anpasst und ein bisschen verändert. Dankeschön.
Vielen Dank. Ich glaube, wir sind auf gutem Weg dahin.
Das war Medizin aufs Ohr mit Laura Druckenmüller, Funktionsdienstkoordinatorin am Charité Campus Virchow Klinikum. Und das war zugleich die letzte Folge von Medizin aufs Ohr. Wir bedanken uns für Ihr Interesse in den vergangenen Jahren. Vielleicht möchten Sie die eine oder andere Folge noch einmal hören. Wenn Sie von unseren Experten lernen wollen, dann laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.esculapakademie.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Vielen Dank, Ihre Esculap Akademie.